Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. In regelmäßigen Abständen veröffentliche ich hier Predigten und Vorträge. Ich hoffe, dass dich meine Beiträge ermutigen und auf gesunde Art und Weise herausfordern. Solltest du Rückfragen oder Anregungen haben, dann darfst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Viel Freude bei dem nun folgenden Beitrag. Wir haben das erste Mal gehört, Elia als Gebetsringer, nur so zur Erinnerung noch, ja, wie der Elia anhaltend gebetet hat, selbst wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Die Predigt hat mich mega ermutigt, dran zu bleiben. Ich habe euch damals das Zeugnis erzählt, auch jetzt mit meinem Jobwechsel, wie cool ich das erlebt habe, wirklich konstant dran zu bleiben und nachher zu erleben, Gott tut was. Beim zweiten Mal in der Predigt Teil 2, da haben wir gesehen, wie der Elia Feuer vom Himmel holt. Und da habe ich euch ermutigt, eure Vollmacht, die ihr habt als Kinder Gottes, auch einzusetzen. Und heute erleben wir Elia auf eine Art, die irgendwie so gar nicht passt. Ja, heute kommt er uns auf eine Art rüber, wo vielleicht der ein oder andere von euch sich viel besser mit identifizieren kann als die ersten beiden Male. Ich bin gespannt. Wir lesen den Text auch mal. So in dem ersten Teil schauen wir uns die Geschichte an, wie die letzten Male auch. Und dann im zweiten Teil probiere ich, den Sack zuzubinden und für uns da, ich glaube, eine sehr ermutigende und sehr spannende Anwendung draus zu machen. Wenn ihr mitlesen wollt, wir sind immer noch in 1. Könige, Kapitel 19, die Verse 1 und 4. Das ist jetzt quasi so das Vorletzte, was wir von Elia hören. Ich lese das mal. Das sind die Personen, kennen wir alle schon von den letzten Predigten. Das ist jetzt unmittelbar, nachdem der Elia diesen großen Sieg am Karmel, wo er die Baalspriester da getötet hat, das ist unmittelbar danach die Situation. Der Ahab, der kommt nach Hause und erzählt seiner Frau Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als Elia das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam und setzte sich unter einen Ginstelstrauch und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Selbstmordgedanken bei diesem Mann Gottes. Könnt ihr mir das erklären? Also ich habe mir das hier so aufgeschrieben mit vielen Fragezeichen. Hunderte von Baalspriestern hatte der Elia auf eine krasse Art vorgeführt. Ihr habt es noch im Kopf, ja, wie er die lächerlich gemacht hat. Hatte Auge in Auge denen gegenübergestanden. Elia hatte zigmal in Lebensgefahr gestanden. Er war ja einige Male vor den Ahab getreten und hatte ihm die krassesten Sachen vor den Kopf geschmissen. Und hier jetzt auf einmal rennt er weg. Ja, einfach nur, weil die Isabel, diese Frau, anfängt auszurasten. Ich meine, dass die sauer war, ist klar. Der Elia hatte Hunderte von ihren Baalspriestern, die sie ja teuer importiert hatte, ich habe euch das in den letzten Predigten erzählt, hatte der einfach umgebracht. Das war natürlich ein Riesenschaden. Der Text sagt ein bisschen, das habe ich euch hier nicht mit aufgeschrieben, sonst wären die Verse zu lang gewesen. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht von Israel. Hier seht ihr, wie die Flucht von Elia verlaufen ist. Ja, hier oben hat dieses Ganze stattgefunden mit dem Ahab, der Isabel und den Baalspriestern. Ja, das ist hier in Jezreel. Und dann rennt der Elia 150 Meter bis an das andere Ecke von Israel. Ja, 150 Kilometer, 6 Tagesreisen. Der Text sagt, der rennt ununterbrochen. Und hier, das haben wir nicht gelesen, das steht noch im Text, lässt er dann seinen Diener zurück und geht nochmal 24 Kilometer weiter in die Wüste, um dann sich unter so einen Strauch, so einen Wüstenstrauch zu legen und gesagt hat, ich will jetzt sterben. Ja, und eben, ich möchte das so ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte, weil das ist jetzt irgendwie noch wichtig. Ja. Der hat so gekämpft, hat so im alten neuen Bund gelebt, Feuer vom Himmel geholt. Bei ihm war eigentlich alles tipptopp gelaufen. Also alles, was ich über Burnout gelesen habe, das ist ja hier ein Burnout, ein klassisches, das passt nicht auf Elia. Der hatte einen Erfolg nach dem anderen hinter sich. Warum war der so abgestürzt? Das ist so ein bisschen die Frage. Wir lesen mal weiter im Text, die Verse 5 bis 7. Der Elia legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch und siehe, holla, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, der Elia, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Den hatte der Engel da für ihn vorbereitet. Ja. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte sich Elia wieder schlafen und der Engel kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Ja. Also für alle die unter euch jetzt, auch auf YouTube, die gerade sich so fühlen wie der Elia, Gott kann und ich glaube, Gott wird auch. Das ist nur so eine Seitenlinie. Ich fand das unheimlich berührend, wie Gott sich hier um den Elia kümmert, wie er ihm Essen bringt, wie er ihm einen Engel schickt. Und für uns wichtig ist vor allem hier der zweite Teil, wo der Engel ihm sagt, du hast noch einen Weg vor dir. Und wenn du jetzt nicht isst, wenn du dich nicht aufrappelst, dann könnte es sein, dass der Weg zu weit ist. Lesen wir mal weiter, Vers 8. Und Elia stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Ja, hier ist jetzt spannend, nur so auch wieder so eine Seitengeschichte, damit ihr den Text besser versteht. Nirgendwo, ich habe nachgeguckt im Bibeltext, fordert Gott den Elia auf, diese Reise zu unternehmen zum Berg Horeb. Ist euch vielleicht auch aufgefallen. Ja, der Engel sagt nur, iss, du hast noch einen langen Weg vor dir. Und der Elia isst dann auch und geht dann relativ weit, ich habe euch wieder eine Karte mitgebracht, zum Berg Horeb. Ja. Und viele Ausleger, ich habe noch mal in Kommentaren nachgeguckt, die gehen davon aus, dass der Elia, nachdem er Kraft und Stärke hatte, gesagt hat, so und jetzt gehe ich zu Gott. Der hatte das damals komplizierter wie ihr. Der musste zu einem Ort gehen, wo er wusste, da lebt Gott. Das war hier im Alten Bund für den Elia, dieser Berg Sinai, der hier Horeb genannt wird. Und der Elia macht sich auf. Ja, und das ist, ich habe mir das aufgeschrieben, recht weit. Das ist also echt eine Distanz, 320 Kilometer. Ja, der verlässt also Israel und geht hier weiter über die Grenze hinaus. Eigentlich habe ich nachgelesen, 14 Tage, 15 Tage hätte er gebraucht, er braucht 40 Tage. Das ist also mehr so eine Pilgerreise. Ja, also Burnout, Gott stärkt ihn. Und Elia sagt, jetzt ist fertig, jetzt konfrontiere ich meinen Gott mit meiner Not. Und dann geht er 40 Tage und 40 Nächte und konfrontiert Gott. Und jetzt lesen wir mal weiter, die Verse 9 bis 10. Wir sind jetzt mittlerweile am Berg Sinai und jetzt kommt ein ganz, ganz spannender Dialog und darauf kommt es mir dann gleich an, was jetzt passiert. Und Elia ging dort am Berg Sinai in eine Höhle hinein und er blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und der Herr sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Ich hoffe, der hat das freundlich gesagt. Ja? Nicht so, was willst du, sondern Elia, was kann ich für dich tun? Ja? So, dann sagt Elia, ich habe heftig geeifert für den Herrn, also für dich, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, aber ich bin allein übrig geblieben und alle anderen trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Hat seinen Kropf geleert, wie der Werner sagt. Ja? Der Elia hat gesagt, so, ich bin enttäuscht. Ja. Und jetzt möchte ich euch bitten, gut aufzupassen. Weil das ist jetzt spannend hier, wenn man das zwischen den Zeilen versteht. Ja, dass der Elia enttäuscht war, ist ja wie offensichtlich. Ja? Er sagt, hey, ich habe geeifert, ich habe gekämpft und irgendwie ist nichts von dem, was ich gedacht habe, was hätte passieren sollen, ist passiert. Ja? Ich bin immer noch allein und jetzt wollen die mich auch noch umbringen. Alles für nüt, Xi. Ja. Das Spannende ist jetzt Folgendes. Und hier verlasse ich jetzt mein Skript. Spannende ist jetzt Folgendes. Dieses Wort, was ich euch hier unterstrichen habe, das Wort heftig geeifert, das kommt immer mal wieder in der Bibel vor, aber bei ganz zentralen Geschichten. Und wenn ihr versteht, auf welche Geschichte der Elia hier anspielt mit diesem Wort, dann könnt ihr viel, viel besser verstehen, was das Problem vom Elia eigentlich war. Und das ist so, das ist das Spannende, um diesen Text zu verstehen. Und zwar, dieses Wort geeifert kommt in keinem anderen Text der Bibel so häufig vor, wie in einer Geschichte aus 4. Mose. Und ich habe ganz viele Ausleger gelesen, die diesen Text analysieren und die sagen alle, dadurch, dass der Elia dieses Wort hier benutzt, ich habe geeifert für dich, denkt der an einen anderen Propheten, der hunderte von Jahren vorher gelebt hat. Ihr könnt die Geschichte nachlesen in 4. Mose 25. Und ihr kennt den Mann vielleicht auch, um den es hier geht. In 4. Mose 25, das ist die Geschichte, wo das Volk Israel mitten in der Wüste war und auf einmal entscheiden die sich, Gott zu verlassen und Götzen anzubeten. Und dann steht da ein anderer Prophet auf, ein Mann, der heißt Phinehas. Und in diesem Text über den Phinehas steht dieses Wort geeifert zigmal drin. Der Phinehas eiferte für den Herrn und er eiferte für Gott. Und was der Phinehas damals machte, der brachte unglaublich viele von diesen Götzendienern um. Genauso, wie der Elia das gemacht hatte. Und jetzt passt auf, der Unterschied zwischen Elia und Phinehas war der, Phinehas hatte geeifert und Gott macht den Phinehas zum Volkshelden, verspricht ihm ein Riesenpriestergeschlecht, lobt ihn über die Maßen, stellt ihn quasi auf die gleiche Stufe wie damals Mose und sagt, gut gemacht, du hast für mich geeifert, du bist der Held. Könnt ihr alles nachlesen in 4. Mose 25. Und bei Elia? Nüt davon. Auch der Elia hatte geeifert, hatte sich den Götzendienern entgegengestellt, hatte die alle umgebracht, wie der Phinehas. Und er sieht keine Frucht. Er wird nicht zum Volkshelden und alles, was passiert ist, dass man ihn umbringen will. Und wenn ihr das jetzt emotional versteht, dann seid ihr voll in der Geschichte drin. Ich hoffe, das ist jetzt wie rübergekommen. Der Elia war nicht einfach nur enttäuscht von Gott, der hatte komplett eine andere Erwartung, wie Gott hätte ihn behandeln müssen. Und ich glaube, dass hier jetzt Leute sitzen, und wahrscheinlich auch auf YouTube zuhören und in den Podcasts zuhören, die das Gefühl sehr, sehr gut kennen. Ich habe geeifert für den Herrn, wie auch immer du das gemacht hast. Und ich habe in Büchern gelesen, wenn ich für den Herrn eifere, dann passiert Erweckung oder sowas. Oder wenn ich für den Herrn eifere, dann werden meine Kinder gläubig. Oder wenn ich für den Herrn eifer, dann gelingt meine Ehe. Oder wenn ich für den Herrn eifer, dann, Gernik, was immer du dir gedacht hast, wie Gott reagiert auf dein Eifer. Interessiert euch, wie Gott reagiert auf diesen Vorwurf? Ja, schon, ne? Also bisher gelingt mir das ganz gut, die Predigt so frei zu formulieren. Wir lesen jetzt mal, wie es weitergeht. Den Vorwurf habt ihr verstanden, jetzt reagiert Gott. Und das ist jetzt spannend, ist auch sehr bekannt. Gott aber sprach. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt betonen soll, ich mach's mal lieb. Komm heraus, Elia, tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war auch nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war auch nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Es ist schon ganz viel spekuliert worden, auch in Predigten und Büchern, was das soll. Ihr kennt die Geschichte? Aber so richtig klar, glaube ich, warum das jetzt hier passiert. Ja, Wind, also Sturm, da ist Orkan gemeint. Orkan, Erdbeben, Feuer, sanftes Säuseln. Das ist schwierig zu erklären. Ich habe auch schon viel Blödsinn gehört in Predigten, glaube ich, was das alles sein soll. Ja, die häufigste Auslegung, die ich gehört habe, wo ich euch aber sage, ich glaube nicht, dass die stimmt, ist, dass das hier sagen soll, der Herr redet immer nur ganz sanft. Das ist so das Häufigste, was ich gehört habe. Ich glaube, dass Gott dem Elia hier mit dieser Antwort, also zuerst Orkan, dann Erdbeben, dann Feuer und dann sanftes Säuseln, was ganz anderes sagen wollte, als ich rede immer nur sanft und leise. Ich glaube, Gott wollte dem Elia hier zeigen, lieber Elia, ich kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und genau diese Unterschiedlichkeit, wie ich auftrete, die macht euch als Menschen Mühe. Weil ich bin nicht berechenbar. Mal komme ich wie ein Orkan. Ja? Denkt an die Erweckungsgeschichten, wo dann die Leute umfallen und Massenbekehrungen sind oder Mega-Churches entstehen. Ja? Das ist dann wie so ein Orkan, der Berge zerreißt. Und wir alle kennen Situationen, wo wir uns wünschen würden, dass Gott genauso auftritt. Ja? Überall dort, wo Elend zum Beispiel ist oder Leid. Jetzt, ich sag mal, Ukraine oder Israel, da wünschen wir uns, dass der Orkan Gottes drüber fegt und wusch, das Ding ausputzt. Ja. Aber bei Elia, seht ihr ganz klar, ist es nicht passiert. Gott war nicht in dem Orkan. Nicht so reagiert, wusch. Gut, manchmal taucht Gott auch auf wie so ein Erdbeben, steht hier. Ja. Ich greife da schon vorweg. Gott war bei Elia auch nicht in dem Erdbeben. Aber wir wünschen uns es manchmal, dass Gott kommt wie ein Erdbeben. Ne? So überall da, wo irgendwie so falsche Gedanken oder so Gedankengebäude, Ideologien da sind, da wollen wir gerne, dass das Erdbeben Gottes die zum Einsturz bringt. Das war ja auch das, was Elia wollte. Der hatte ja gehofft, ich bringe die Baalspriester um und das Volk fängt sofort an zu checken, durch dieses Erdbeben, hey, wir haben gesündigt und wir kehren um. War offensichtlich nicht passiert. Das Erdbeben war ausgeblieben. Scheibe. Gott war auch nicht im Erdbeben. Feuer ist jetzt interessant. Manchmal kommt Gott auch in einem Feuer. Was ich halt spannend finde, ist, der Elia hatte Gott ja so erlebt, als Feuer. Ihr erinnert euch das, wo das Feuer vom Himmel kam und auf den Altar brannte. Und ich habe euch ja vor 2 Wochen in der Predigt sogar ermutigt, holt das Feuer vom Himmel. Das ist ja eine Verheißung, dass wir das können. Aber scheinbar, obwohl der Elia Gott so erlebt hatte, hatte ihm das nicht gereicht. Er wollte mehr Feuer. Kennt ihr das auch? He? Gott macht was und dann reicht es nicht. Ich habe das oft mit Bernhard diskutiert auf der Straße. Ja, da sprechen wir den einen an, der lässt für sich beten, der wird geheilt. Und dann sind wir völlig gehypt, das Feuer des Herrn war da. Dann gehen wir zum Nächsten, machen genau das Gleiche und nüt, kein Feuer mehr. Und das hatte der Elia auch erlebt. Was können wir hier lernen? Ich meine, ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Gott ist nicht berechenbar. Ja. Bei den Pinias reagiert er ganz anders wie nachher beim Elia. Und den Elia hat das Möge. Und mal ist Gott ein Feuer, mal ist er ein Erdbeben, mal ein Orkan, aber allzu oft eben auch einfach ein sanftes Säuseln. Und das ist jetzt genau das, wo ja für den Elia stimmte. Dass Gott hier nur sanft säuselt. Und wenn ihr jetzt gleich versteht, was das heißt, dass Gott sanft säuselt, dann werdet ihr mega ermutigt werden. Weil ich glaube, dass dieses sanfte Säuseln Gottes, wenn wir verstanden haben, was das ist, ich zeige es euch gleich, dass das eine unglaubliche Ermutigung ist für jeden von euch, auch für mich. Was heißt es, dass Gott nicht immer nur Bumm, Krach, Feuer, sondern manchmal auch nur sanft säuseln. Was ist damit gemeint? Das erfahrt ihr, wenn ihr hier nicht stehen bleibt, sondern die nächsten Verse lest. Hier steht nämlich drin, was es heißt, dass Gott sanft säuselt. Wollen wir es zusammen lesen? Gut. Die Verse 13 bis 18. Also, und es geschah, als Elia das sanfte Säuseln hörte. Da ging er hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm. Jetzt wird das sanfte Säuseln erklärt. Das sanfte Säuseln sagt Elia, kehr wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus. Und siehe, salbe dort Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu zum König über Israel salben und Elisa sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel noch 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Was heißt es, dass Gott nicht im Orkan, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern im sanften Säuseln wirkt und spricht. Was heißt das? Seht ihr das? Ihr guckt mich alle so ein bisschen unverständlich an. Steht hier drin. Was heißt, dass Gott wirkt, spricht, handelt im Sinne vom sanften Säuseln? Vom Text her ist es ziemlich klar. Das sanfte Säuseln ist ein Wirken, ein Auftreten Gottes, was im krassen Gegensatz steht zu diesen offensichtlichen Dingen, die wir alle wollen. Heilung hier, Feuer da, Erweckung hier. All das Offensichtliche, wo wir uns immer wünschen, bumm, die Beweise, wie bei Elia, das Feuer vom Himmel, wusch. Das kann Gott tun, aber ganz häufig wirkt er im sanften Säuseln. Sanfte Säuseln meint, dass die Situation nicht radikal von jetzt auf gleich verändert werden. Wenn Gott in deiner Ehe sanft säuselt, dann heißt es nicht, du machst die Augen zu und am nächsten Tag hast du einen neuen Mann neben dir. Das wäre eher so Erdbeben. Sanftes Säuseln ist auch nicht, du betest für Frieden in der Ukraine und am nächsten Tag, bam, alles wieder gut. Das wäre eher so Feuer. Sanftes Säuseln ist genau das. Gott wirkt im Hintergrund, verändert Situationen, bereitet Leute vor, ohne dass du das, wie der Elia hier unbedingt siehst. Der Elia hatte keine Ahnung, dass der Hazael vorbereitet wurde, König über Aram zu werden und Israel zu züchtigen. Der Elia hatte keine Ahnung, dass Jehu von Gott erwählt war, der zukünftige König zu werden. Elia hatte keine Ahnung, dass da noch 7000 andere waren. Er dachte, ich bin ganz alleine. Hatte Gott alles im Hintergrund vorbereitet. Und der Elia hatte auch keine Ahnung, dass er sich bald wirklich zur Ruhe setzen konnte, weil da ein anderer Prophet für Israel in den Startlöchern war. Ja, ohne das zu merken, hatte Gott alles vorbereitet. Und ich glaube, das ist das, was Gott dem Elia hier beibringen wollte. Und das ist auch das, was ich dir heute Morgen beibringen möchte. Ganz häufig säuselt Gott sanft. Ohne Feuer, ohne Bumm, aber nicht weniger mächtig. Es ist nur ein bisschen weniger offensichtlich. Und das ist das, wie ganz viele von euch, glaube ich, auch Gott oft erleben. Natürlich findet ihr das toll, wenn wir euch aus den Healing Rooms erzählen können, wir haben erlebt, wie jemand geheilt worden ist, oder wenn der Bernhard und der Martin erzählen, wir haben Bekehrung erlebt. Das ist dann mehr so ein Bumm. Aber ganz häufig säuselt Gott sanft. Und deine Aufgabe, meine Aufgabe, und das ist schwierig, die besteht darin, Gott trotzdem zu vertrauen. Wir beten um das Feuer und nichts passiert, was dann? Legen wir uns unter den Ginsterstrauch und sagen, jetzt wollen wir sterben? Oder sagen wir, nee, ich weiß, Gott, du säuselst gerade sanft. Du bist im Hintergrund am Wirken und ich freue mich drauf, wenn ich dann ernten darf, wenn ich Hazael, Jehu und Elisa dann salben darf, wenn ich die anderen treffe, die ich bisher nicht gesehen habe. Noch ein Wort zum Schluss. Dass Gott sanft säuselt, also er vorbereitet im Hintergrund, sollte dich nicht daran hindern, aktiv zu bleiben. Man kann ja auch sagen, Gott macht schon, das ist die Haltung, wo ich erlebt habe, wo viele Christen haben, Gott macht schon und darum muss ich nüt machen. Nee. Gott säuselt sanft und du darfst in der Vollmacht vom neuen Bund sehr wohl auch aktiv sein. Das habe ich dir in den letzten 3 Predigten immer wieder gezeigt. Der Elia, der hat ganz viele Sachen gemacht, wo Gott ihm keinen Auftrag gegeben hat für. Heute haben wir gesehen, der ist einfach zum Sinai gegangen, ohne dass Gott sagte, komm. Der hat die Baalspriester attackiert und wir sehen nirgendwo, dass der Elia dafür einen Auftrag gehabt hätte. Der ist zum Ahab gegangen und hat gesagt, 3 Jahre soll es nicht mehr regnen. Steht nirgendwo im Text, dass Gott ihm das gesagt hätte. Du hast Vollmacht. Ja. Aber nur weil du für Gott eiferst, und das sollst du, heißt noch lange nicht, dass Gott immer so eifert, wie du dir das vorstellst. Darum eifer für Gott, aber lass ihn auch mal sanft säuseln und vertrau ihm trotzdem dabei. Ja. Bist du ermutigt? Konnte ich das rüberbringen? Hier steht jetzt ganz viel Zeugs, was nichts mehr mit dem zu tun hat, was ich gerade noch gesagt habe. Ja. Ich glaube, das ist unglaublich ermutigend, dass wir sehen können, hey, Gott wirkte bei Elia so und beim Phinehas anders. Gott ist nicht berechenbar. Mach du dein Ding, wo du auf dem Herzen hast. Aber lass Gott auch mal im Hintergrund dann eben seine Sachen vorbereiten. Ja. Sei dankbar für diese Macht Gottes, die er dir hier durch den Text auch wieder sagt. Vertrau deinem Vater, freu dich, wenn du dann irgendwann hier ernten darfst, wie der Elia das durfte. Ich glaube, was wir aus der Geschichte lernen können, Gott arbeitet ganz häufig einfach im Verborgenen. Wir dürfen uns freuen über das Feuer und das Erdbeben, aber wenn er im Verborgenen wirkt, dann ist es genauso effektiv. Und er bereitet auch für dich und für uns Dinge vor.